Wenn wir an Shiva denken, ja, dann denken wir oft an den mit Asche beschmierten Asketen, der in den Bergen im Norden Indiens, im Himalaya sitzt und in der Meditation versunken ist. Doch im Süden Indiens ist es ein anderes Bild von Shiva, ein anderer Shiva, der dort als besonders verehrungswürdig galt und gilt und der sich dort entwickelt hat. Der tanzende Shiva, der tanzende Gott Nataraja. Er ist umringt von Flammen, er hat ein Bein erhoben und er tanzt auf einem Dämon. Doch was bedeutet dieser Tanz? Was bedeutet die Ikonografie, die Darstellung? Diese Nataraja-Figur hat so viele kleine Details und darum geht es heute in dieser Folge. Und wir werden uns die 5 kosmischen Handlungen, die 5 Akte, Panchakritya genannt, die werden wir uns anschauen, nämlich genau die, die Shiva in diesem göttlichen Tanz als Nataraja vollzieht. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yoga-Kultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich inzwischen auch Zuschriften bekomme in Form von E-Mails, wo mir Fragen zum Podcast gestellt werden, erweiterte Fragen, und die werde ich gerne auch sozusagen mit der Antwort, die ich geben würde, auch gerne auf Instagram posten. Also scheut nicht davor, auch dort nachzufragen auf meiner Webseite oder mir zu folgen auf Instagram, um dort eben auch noch mehr und zusätzliche Infos zu bekommen rund um die Folgen. Ja, es geht um die Nataraja-Figur heute. Auch ist sie bekannt als Shiva Nataraja, der König des Tanzes. Und diese Figur, meist aus Bronze gegossen, die ist wirklich weltweit bekannt und eine der bedeutendsten Darstellungen von Shiva überhaupt. Sie symbolisiert Shiva als den kosmischen Tänzer, der die Zyklen, die sich immer wieder ereignen, von Schöpfung, Erhaltung und auch wieder der Zerstörung des Universums, der genau diese Zyklen mit seinem Tanz auch verkörpert. Und ich habe neulich etwas entdeckt und das hat mich sehr überrascht. In Genf, vor dem CERN-Institut, das ist das Institut für, ja, das ist die europäische Organisation für Kernforschung, das größte Zentrum für physikalische Grundlagenforschung der Welt. Und genau vor diesem CERN, vor diesem wissenschaftlichen Institut, steht eine Nataraja-Figur. Und warum und wie sie dorthin gekommen ist, das werde ich am Ende der Folge auch gerne nochmal ansprechen und verraten. Lass uns mal beginnen mit der Etymologie, also der Wortzusammensetzung und dem Wortaufbau. Das ist mir immer wichtig. Was bedeutet eigentlich Nataraja? Erstmal zur Aussprache. Das Wort Nata hat so ein T mit Punkt drunter. Und immer wenn wir Buchstaben im Sanskrit haben mit einem Punkt drunter, dann heißt das, dass wir unsere Zunge retroflexen, also einmal umdrehen und an die Gaumenspitze tun, wenn wir den Buchstaben aussprechen, den Laut aussprechen. Und so wird aus einem T ein T. Probiert es mal. Zunge einfach nach oben, an die Gaumenspitze und dann tsch sagen. Und das Ganze ist nicht behaucht, also wir machen kein T und kein tsch, sondern nur ein T. T klingt es dann. Also Naja Raja. Raja hat ein langes A am Anfang und deswegen wird es länger ausgesprochen, doppelt so lang wie das zweite A. Naja Raja. Naja, dieses Wort stammt von der Wurzel Nat und das ist die Verbwurzel für tanzen, sich bewegen, etwas darstellen und hat den gesamten Bedeutungskontext von ja, Schauspiel, Kunst, darstellen, Tänzer sein. Und ja, wir haben zum Beispiel auch das Natya Shastra. Das ist ein Shastra, also ein wissenschaftliches Werk oder eine Abhandlung über den Tanz. Das ist ein klassisches Werk, das den indischen Tanz beschreibt. Und der Nata ist immer der Darsteller im Tanz oder auch im Theater. Raja, dieses Wort kommt von der Verbwurzel Raj, was heißt herrschen. Der Raja, das habt ihr schon an vielen Wörtern gehört, ist der König, der Herrscher oder auch der Meister. Wir kennen auch das Wort Maharaja. Und eben zusammengesetzt heißt Nataraja, der König Raja des Tanzes, Nata. In seiner höchsten Bedeutung könnte das meinen, der kosmische Herrscher, der durch seinen Tanz das Universum erschafft, erhält, zerstört, verhüllt und befreit. Und zu all diesen Schritten kommen wir nachher noch. Vielleicht habt ihr auch schon mal das Wort Dandava gehört. Das ist der kraftvolle rituelle Tanz von Shiva und auch hier kommt es von der Verbwurzel Nata. Ja, und vielleicht habt ihr diese Statue oder diese Murti, wie man in Indien sagt, also diese Verkörperung des Natarajas schon einmal gesehen. Vielleicht habt ihr sie euch auch mal aus der Ferne angeschaut oder ein Foto gesehen oder in eurem Yoga-Studio steht. Sowas gerne mal in den Studios vorne am Altar oder im Fensterbrett. Und vielleicht habt ihr sie aber noch nicht so genau angeschaut. Es gibt einige Details, die ihr vielleicht schon kennt und einige, die ihr vielleicht nicht kennt. Ich möchte jetzt mal ganz genau beschreiben, wie die Struktur des Shiva in dieser bestimmten Haltung des Nataraja eben aussieht und was sie auch bedeutet. Also erstmal nimmt Shiva eine Tanzhaltung ein und das sieht man sozusagen auf den ersten Blick. Er wird in einer ja, dynamischen Tanzpose gezeigt. Den nennt man auch Ananda Tandava, der Tanz der Glückseligkeit. Er ist wirklich, sein Körper ist wirklich so gebogen und in einer ja, dynamischen Bewegung. Und das soll schon ein bisschen den Rhythmus und die Bewegung seines Tanzes darstellen. Er steht nicht einfach in Dardasana, ziemlich gerade und fest, sondern er ist in Bewegung, er ist in seinem Tanz. Und er tanzt in einem Kreis aus Flammen, in einem Mandala. Dieser Kreis aus den lodernden Flammen umgibt quasi den Shiva hier. Dieser Kreis aus Flammen soll den ewigen Zyklus von Samsara, nämlich der Geburt, dem Tod und der Wiedergeburt symbolisieren und das Feuer Agni immer eben auch als transformative Kraft, die erst einmal alles zerstört und dann Neues ermöglicht. Und Shiva hat hier mit seinen vier Armen und auch vier Händen ganz bestimmte Gesten, die er macht. Schaut mal hin, die rechte obere Hand, die hält eine kleine Trommel. Seine Damaru, die ist ganz mit ihm verbunden. Also das ist eins seiner Erkennungszeichen. Ja, die Damaru, das ist diese kleine Trommel, die sieht aus wie so eine Sanduhr. Die hat so zwei Teile und so eine kleine Schnur dran mit so einem ja, mit so einem kleinen Klöppel. Und wenn man diese Sanduhr trommeln dann eben so hin und her schwingt, dann macht es diesen typischen Klang, diese Taka, 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 Taka. Und das ist das Symbol für den Nada, diesen Urklang, aus dem eben auch das Universum entstand. Und das ist immer das Zeichen auf Shivas Rolle eben als Schöpfer. Seine linke obere Hand, die steht für das Feuer. In seiner linken Hand hält er praktisch so eine Flamme aus diesem Mandala in seiner Hand. Er hat eine Flamme bei sich und die steht eben für dieses Feuer der Transformation, die er hervorbringt. Und er verbrennt sozusagen auch die Illusionen Maya und schafft somit Raum für Neues. Seine rechte untere Hand ist in einem Mudra. Und ihr erkennt es, das ist das Abhaya Mudra, diese Geste des Schutzes. A, nicht Bhaya fürchten, also nicht fürchten oder keine Angst haben, bedeutet dieses Abhaya Mudra. Und Shiva ist hier eben auch der, der den Kosmos beschützt. Und in seiner linken unteren Hand macht er eine Geste und die nennt man Gaja Hasta, die Hand wie ein Elefantenrüssel gerichtet oder geformt. Und diese Hand zeigt nach unten in Richtung seines Fußes und dieser Fuß ist auf einem Dämon draufgestellt. Damit weist er auf den Weg zur Befreiung hin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, diesen Dämonen, der da unter dem rechten Fuß von Shiva liegt, den er eben hier besiegt hat. Diesen Dämonen, der heißt Apasmara, über den gibt es auch einige Geschichten. Diesen Dämonen habe ich ganz lange gar nicht erkannt auf dieser Statue, einfach nur vom Hinschauen. Der ist mir gar nicht aufgefallen, aber schaut mal ganz genau hin und vielleicht habt ihr ihn auch schon entdeckt. Shiva setzt seinen rechten Fuß auf ihn, auf den Apasmara und tanzt auf ihm. Und das ist eine Symbolisierung von, ja, von Shivas Sieg über die Unwissenheit. Apasmara bringt hier die Symbolik mit für die Unwissenheit, Avidya oder auch die Ignoranz. Und die wird besiegt von Shiva. Er setzt seinen Fuß darauf. Der linke Fuß von Shiva ist in der Tanzpose angehoben und soll eben die Befreiung aus den Fesseln der materiellen Welt und auch die Befreiung eben von der Unwissenheit symbolisieren. Und so steht er erstmal in seiner Tanzpose mit seinen vier Armen und seinen zwei Beinen. Sehr elegant. Manchmal sagt man auch, er hat auch etwas Weibliches an sich in dieser Darstellung. Und das ist auch immer die Symbolik von Shiva und Shakti. Jetzt schauen wir uns mal sein Gesicht an. Sein Gesicht ist ruhig und ausgeglichen. Trotz der Tatsache, dass er gerade in so einem dynamischen Tanz ist, das ist auch Teil dieser Dualität, die ich gerade angesprochen habe, vom männlichen und weiblichen Prinzip. Und die Dualitäten, die sind hier wirklich überall vertreten. Sein Haar, seine Dreadlocks, seine wilden Haare sind hier weit geöffnet und die Strähnen fliegen durch den Tanz so umher und zeigen wirklich diese Energie und die Bewegung, die hier im Universum gerade herrscht, wenn er seinen Tandava aufführt. Es gibt noch ein paar kleine Details in der Darstellung und das sind die Schlangen. Shiva wird oft von Schlangen umgeben, die um seinen Hals gelegt sind, die Nagas. Die stehen ja für einerseits auch Wissen und für die Shakti, die Kontrolle über die Naturkräfte, für Intelligenz. All möglichen Attribute bringen die Schlangen mit, die Nagas. Auf Shivas Kopf findet man oft einen Halbmond. Ja, auch eben, Wenn wir so eine gezeichnete Variante haben, haben wir oft noch die Ganga als Fluss dargestellt. Da habe ich auch eine Folge dazu aufgenommen über die mythologische Geschichte von Shiva und der Ganga, die über seinen Kopf fließt und sozusagen von ihm aufgefangen wird. Und ja, der Mond und auch die Ganga sind die Symbole für die Zeit und vor allem auch die Reinigung. Und ganz klassisch auch Shivas drittes Auge, er wird ja auch Triambaka genannt, der mit den drei Augen. Und das dritte Auge steht natürlich für sein Shiva, Jnana, für sein göttliches Wissen und sein Bewusstsein. Ja, und man spricht eben von den fünf Handlungen oder den fünf Akten Panchakritya. Pancha kennt ihr vielleicht schon das Wort für fünf und Kritya die Handlungen von der Verbwurzel Kr, wo wir auch das Wort Karma bilden. Die Panchakrityas, welche fünf Handlungen vollzieht er in dieser Nataraja Position oder in dieser Haltung, mit dieser Bewegung, mit seinem Tanz? Und ihr habt auch schon mal gehört von mir, dass es oft mit der Zahl 5 in der Yoga-Philosophie, in verschiedenen Schriften, überhaupt in der indischen Kultur ist die Zahl 5 auch eine ganz wichtige. Also gibt es natürlich 5 Handlungen, die hier der Shiva auch erfüllt. Und die gehe ich jetzt mit euch durch. Das erste ist Srishti, die Schöpfung. Shiva bringt das Universum hervor, er bringt wieder ein neues Zeitalter und er wird auch das Universum wieder zerstören und dann wieder hervorbringen. Das ist einfach das, wofür er eben steht, für die Transformation von allem, was kommt und geht. Also das ist der Akt der Schöpfung. Das zeigt er eben mit seiner rechten Hand und der Damaru, seiner kleinen Sanduhrtrommel, von der ich gesprochen habe. Und wenn wir was Neues beginnen, dann treten wir auch genau in diesen Aspekt von Shiva ein, eben diesem schöpferischen Prinzip, den wir auch in uns haben. In dieser Reihenfolge ist der zweite Akt, die zweite Handlung von Shiva hier Stithi. Stithi steht für Erhaltung, das stabile Sein, ja, von der Verbwurzel sta. Shiva stabilisiert eben das Erschaffene. Und er erhält damit die Ordnung und bewahrt das Dharma. Und ausgedrückt wird das in diesem Tanz durch seine obere rechte Hand, wieder mit der Damaru, die er rhythmisch und stabil auch hält. Dieser Klang hat eine ganz bestimmte Ordnung. Ja, der Rhythmus gibt die Ordnung vor und dadurch stabilisiert er auch eben seine Schöpfung. Und im Prinzip gilt hier dieses kosmische Prinzip der Dualitäten, ja, dass alles Sein auch Bewegung ist in einer Stabilität. Einerseits ein dynamischer Tanz und andererseits eine tanzende Ruhe, die durch seinen Gesichtsausdruck ja auch zum Tragen kommt. Der dritte Akt, Sanghara, die Auflösung. Shiva schöpft, erhält und er zerstört. Er wird immer als der Zerstörer auch betitelt, ja. Er zerstört allerdings nicht aus Wut, sondern eben genau für den Zweck, etwas Neues zu schaffen. Er bringt das zum Einsturz, was nicht mehr dient oder was sich verändern und transformieren muss. Und dafür steht seine linke obere Hand, die eben dieses Agni, das Verbrennungsfeuer, das Feuer der Zerstörung, die im kosmischen Kreislauf einfach dran ist. Dieses Feuer hält er in seiner Hand, Agni. Und Zerstörung gilt hier sozusagen als kreatives Prinzip. Und dieser Kreis, dieser Feuerkreis, der Mandala, ja, dieser Kreis setzt sich einfach fort, wie so ein Lebenskreis. Der vierte Akt, die vierte Handlung, die Shiva vollzieht, ist die Verhüllung oder Illusion. Und da sagen einige, sieht man es daran, dass er mit seinem oberen linken Arm, wenn ihr mal schaut, verhüllt er eigentlich auch sein Herz. Man kann sein Herz, seine Brust nicht sehen. Und eine andere Form ist, dass er eben den rechten Fuß auf den Apasmara stellt, den Dämon von Avidya, der Unwissenheit, die ja auch für Maya, für die Verhüllung steht oder den Schleier. Und diese Symbolik von Maya, von diesem Schleier, ist auch Teil dieser Shiva-Choreografie, die wir hier sehen. Und die fünfte Handlung wird Anugraha genannt. Es steht auch für Gnade. Und Shiva offenbart sich hier. Er erkennt sich sozusagen im Selbst, im Licht des Selbst. Seine rechte untere Hand zeigt ja das Abhaya Mudra. Und die vermittelt, diese Geste vermittelt ja den Schutz, aber auch die Gnade, die dafür steht. Und der erhobene Fuß weist uns den Weg aus dem Kreislauf von Samsara hinaus in Richtung der Befreiung Moksha. Deshalb auch Anugraha als Gnade oder auch als Erwachen oder Befreiung auch genannt. Und das sind wirklich die fünf Akte, die wir aus dieser Nataraja-Figur auch herauslesen können. Die Erschaffung, alles entsteht, die Erhaltung, die Stabilität, dass alles bleibt, die Auflösung oder die Zerstörung, die Tatsache, dass alles vergeht, dann auch die Verhüllung oder die Illusion, die Wahrheit kann verdeckt werden oder ist oft verdeckt, und die Gnade, die Wahrheit, die dann wieder offenbart wird und die Freiheit, die entsteht, wenn wir die Unwissenheit besiegen und uns reinigen. Ja, und die Darstellung von Shiva als Nataraja, die ist natürlich mittlerweile in ganz Indien beliebt und bekannt, auch wenn ich gesagt habe, sie stammt vermutlich aus der südindischen Tradition. Und wir haben viele Tempel, zum Beispiel der Tempel von Shiva in Chidambaram, wo eben ganz fantastische Darstellungen von Shiva und seinem kosmischen Tanz zu finden sind. Und dieser Chidambaran-Tempel ist insbesondere dem Nataraja gewidmet. Hier wird er eben auch besonders verehrt. Ja, der Shiva Nataraja ist eben nicht nur ein religiöses Symbol, sondern, wir haben es gehört, es gibt auch ein Shastra über die Tanzkunst, die indische Tanzkunst. Er wurde auch zu einem künstlerischen Ideal. Diese Darstellung von Shiva hier als Nataraja ist eine ganz, ja, hat eine ganz enge Verbindung mit der klassischen indischen Tanzkunst mit dem Namen Bharatanatyam, also Natyam, der Tanz oder die Tanzkunst von Bharata, von Indien. Und da werden ganz viele Bewegungen oder Tanzschritte eben dem Shiva nachgeahmt. Wir haben eben hier auch die Grundprinzipien der Kosmologie alle vereint, den Rhythmus des Universums, ja, durch den dynamischen Tanz. Wir haben das Element Feuer, diesen Feuerring, der die Zeit und den Wandel symbolisiert. Wir haben die Damaru, die immer wieder in den Geschichten symbolisch steht für den Beginn von Raum und Zeit, diesen Urklang, und das Feuer als Symbol für die Transformation. Wir haben Moksha, die Erlösung, die Überwindung des Kreislaufs, des Samsara. Und wir haben den Schutz des Göttlichen und eben die Furchtlosigkeit und die Gnade des Göttlichen durch diese Abhaya Geste, und wir haben das Prinzip von Avidya, also Nichtwissen oder der Ignoranz, die eben überwunden werden muss. Dieses Prinzip finden wir bis hin im Yoga Sutra von Patanjali und da wird es ausgiebig behandelt. Die Relevanz ist eigentlich bis heute bestehen und es ist so eine zeitlose Figur und Symbolik. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass eben die Nataraja-Figur in Bronze heutzutage in Genf steht, nämlich genau vor dem CERN-Forschungszentrum in Genf. Und dort ist ein Forschungszentrum für Teilchenphysik. Und das ist ein faszinierendes Beispiel, wie sich die Kunst und Wissenschaft und die Spiritualität eben doch in Verbindung stehen können. Und die Geschichte dazu ist, wie ich herausfinden konnte, dass diese 2 Meter hohe Nataraja-Statue im Jahre 2004 dort nach Genf gebracht wurde als Geschenk vom indischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie eben an dieses Forschungszentrum für Teilchenphysik. Und es steht dort draußen auf so einer Rasenfläche und soll eben dort eine ganz bestimmte Symbolik auch repräsentieren. Diese Statue wurde nicht zufällig dorthin gestellt und ausgewählt, denn der kosmische Tanz von Shiva, der Nataraja, repräsentiert ja diese dynamischen Bewegungen und diesen ewigen Zyklus von der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung über alles, was wir heute gesprochen haben. Dieses Konzept spiegelt hier eben die Natur des Universums wider. Und genau das wird ja in der modernen Teilchenphysik genauso erforscht und auch verstanden. Und hier haben wir eine schöne Symbolik eben dieser Arbeit und dieses ewigen Prinzips und auch universellen Prinzips. Und der Tanz von Shiva eben hier als eine Metapher für die dynamischen Prozesse im Universum, für die Mechanismen der Teilchenphysik, der Quantenphysik. Und die Teilchenphysik betrachtet eben das Universum nicht als statisch, sondern als einen Ort, an dem die Teilchen in ständiger Bewegung und Interaktion und eben in dieser beschriebenen Transformation stehen. Und insofern finde ich das ganz passend, dass der Shiva auch dort repräsentiert und dort zu sehen ist. Ihr könnt es mal googeln. Ich weiß nicht genau, wie man das CERN ausspricht, aber das ist diese Europäische Organisation für Kernforschung, Forschungszentrum für Grundlagenforschung. Ja, ich danke euch für euer Interesse. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass der Tanz des Nataraja nicht nur eine mythologische Bedeutung hat. Ja, es ist ein zeitloses Wissen, ein zeitloses Prinzip, das immer wieder im Universum und damit auch in uns, im Mikro- und im Makrokosmos sozusagen, aktiv ist. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, kann dieser Tanz auch in uns stattfinden. Und Nataraja steht eben für sowohl die Einheit, der Tanz in der Einheit, aber im großen ganzen Spiel der Gegensätze, die wir im Universum haben. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer Interesse und diesen Monat, dem Shravana-Monat, da widmet sich die Praxis und die Kultur ganz besonders ihm, dem Shiva. Er wird besonders verehrt mit vielen Mantren Om Namah Shivaya, Om Triambakam Yajamahe, dem Mahamrityunjaya Mantra. Wenn ihr euch für Mantren interessiert, für Mythologie und für Sanskrit, für die Philosophie aus den yogischen Schriften, dann schaut doch gerne mal rein in mein neues Herbstprogramm mit dem Namen Yoga Wisdom in Practice, wo ich jeden Monat neue Lerneinheiten kreiere, die genau das kombinieren, was wir hier in dem Podcast auch andeuten oder machen. Es geht um Sanskrit, es geht um Mantren, es geht vor allem auch um die indische Mythologie, um die Kraft und Symbolik und die Weisheiten, die in diesen Göttergeschichten stecken und wie wir sie übersetzen in Yoga-Philosophie für uns, in unsere Yoga-Stunden, all das in einer Kombination. Und wenn du auch an so einem Punkt bist, wo du denkst, hey, meine Yoga-Praxis oder meinem Yoga-Unterricht, da möchte ich jetzt einfach eine Stufe tiefer eintauchen, mich weiterentwickeln und mich diesen Themen nähern und diese Tiefe auch in meine Yoga-Klassen bringen, dann schau dir das Programm an. Infos findest du auf yoga-sanskrit-buddhabowl.de/yoga-wisdom oder auf meiner Webseite hier in den Shownotes oder auch in meinem Instagram-Profil. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir zusammen lernen, und schreib mir gerne, wenn du Fragen hast, wenn du dir eine Folge wünschen möchtest, wenn du Vorschläge hast. Ich wünsche dir eine gute Shravana-Zeit, und wenn du die Folge später hörst, wünsche ich dir eine gute Zeit mit dem Nataraja-Geschichten. Bis dahin, Punar Milamaha. Wir sehen uns.